ARD.
Ja, an meinen vier Kübeln mit Heidelbeeren, da sind die Blüten schon fast offen und es schwirren auch schon die ersten Insekten durch den Garten, die die Blüten dann bald auch bestäuben. Es ist also schon wieder ordentlich Leben im Garten.
Ja, ich habe jetzt auch endlich mal den Garten hinterm Haus in Ordnung gebracht und auch da ist schon einiges los. Aber ich fürchte, dass nicht nur Bienen, Hummeln und Marienkäfer unterwegs sind, sondern auch ein paar kleine Biester, die an meine Pflanzen wollen.
Ja, das ist so und im Garten sieht es ja eigentlich immer ganz friedlich aus, aber wenn wir uns mal ein bisschen runterbeugen und genauer hinsehen, dann gibt es auch dort ein richtiges Hauen und Stechen. Die Schädlinge saugen oder knabbern an unseren Pflanzen und die Nützlinge knabbern an den Schädlingen. Mal wieder.
Oh Ralf, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen brutal, aber genau das ist heute unser Thema. Was können wir tun, um die Nützlinge zu uns auf den Balkon oder in den Garten zu locken, damit es dann den Schädlingen ein bisschen an den Kragen geht? Darum geht es in der Folge heute.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Ja, wir freuen uns, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Jede Woche gibt es ja jetzt eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Aus den beiden Podcasts Alles Möhre oder was und Die Zarten im Garten, da ist im grünen Bereich der NDR Garten-Podcast geworden. Denn wir sind jetzt zwei Teams mit einem Ziel, euch mit noch mehr Tipps und Inspiration zu versorgen. Egal, ob ihr Gartenneulinge, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis seid. Und heute ist euer Team aus Niedersachsen dran, Ralf und Martina.
Ja, und heute geht es darum, möglichst viele Nützlinge zu uns zu locken. Und dazu sind wir zu Lamin Nefati gefahren. Lamin arbeitet beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland in Hannover. Und da stehen wir jetzt im Garten vor dem Haus. Hallo Lamin.
Ja, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Garten der Landesgeschäftsstelle des NABU Niedersachsen. Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen und mit euch ein bisschen über Nützlinge zu sprechen.
Ja, und ab und zu kreischt vielleicht ein Gerät hier im Hintergrund. Schräg gegenüber wird das Dach neu gemacht und so weiter und so fort. Eine Straßenbahn kann auch mal vorbei rumpeln. Also, so ist das Leben. Wir sind halt wirklich richtig schön draußen. Also, wenn wir über Nützlinge und Schädlinge sprechen, dann ist das ja eine Unterscheidung, die wir machen. Also, wir Menschen, die kleinen Tierchen, da würde ja niemand von sich selber behaupten, er sei ein Schädling. Also, natürlich haben die auch ihren Platz in der Natur, das ist ja ganz klar. Gut, Lamin, dann legen wir mal los und zwar mit den Blattläusen, die ja oft in ganzen Kolonien auftreten und so eine richtige Plage werden können. Blattläuse, die haben so einen kleinen Stechrüssel und den rammen sie in die Pflanzen und saugen den Pflanzensaft heraus. Und hinten, das ist bei denen so, scheiden sie den sogenannten Honigtau aus. Und das ist so ein zuckerhaltiges Sekret, das an den Pflanzenteilen haftet und ein guter Nährboden für Pilze ist. Ich glaube, die Rußtaupilze, die siedeln sich da gerne an. Also Blattläuse schaden unseren Pflanzen gleich doppelt. Welche Nützlinge, Lamin, haben es denn auf Blattläuse vor allen Dingen abgesehen?
Ja, da hätten wir zunächst einmal die Florfliegen. Das sind echte Helden im Garten, insbesondere wenn man sie in ihrer Larvenform betrachtet. Die Larven sehen ein bisschen aus wie winzige Alligatoren mit borstigen Körpern und sind echte Räuber. Eine einzelne Larve kann in ihrem kurzen Leben bis zu 450 Blattläuse verspeisen. Florfliegen selbst, also die erwachsenen Tiere, ernähren sich dagegen vorwiegend von Pollen und Nektar. Das Beste an den Florfliegen ist der Fakt, dass sie nicht nur Blattläuse fressen, sondern auch Spinnmilben, Tripse und kleine Raupen, also gleich ein ganzes Buffet an Schädlingen. Wenn wir Florfliegen unterstützen wollen, ist es wichtig, ihnen einen Platz zum Überwintern zu bieten. Viele suchen sich im Herbst Unterschlupf in Gebäuden, was bei uns Menschen teilweise für Irritation sorgen kann. In diesem Fall gilt es aber, die Tiere nicht zu töten, da sie eben keine Schädlinge, sondern Nützlinge für uns sind.
Wie erkenne ich denn so eine Florfliege, wenn du jetzt sagst, kleiner Alligator? Das klingt ja, als wäre da so ein Riesentier in meinem Garten.
Ja, genau, ein Alligator ist es nicht. Das ist ein bisschen irreführend. Genau, es ist einfach eine kleine Fliege oder es hat die Optik einer kleinen Fliege mit den kleinen Flügelchen.
Sitzen dann, wenn sie nicht gerade fliegen, meistens irgendwo rum und gucken sich die Gegend an und knabbern so ein bisschen. Ne? Ja, du hast schon gesagt, die Florfliegen sollten wir nicht bekämpfen. Also manch einer könnte ja denken, kenne ich nicht und dann patsche ich da mal drauf. Gerade hast du auch gesagt, in den Herbstmonaten und im Winter brauchen die halt einen Unterschlupf und gehen gerne in die Wohnung und in unsere Häuser, weil eben draußen nichts mehr zu finden ist. Also, wenn ihr Florfliegen im Haus habt, freut euch oder setzt sie, wenn es noch nicht zu kalt ist, wir gehen ja jetzt erst ins Frühjahr, in den Sommer, also da ist es noch warm genug, setzt sie einfach raus. So ein weiterer sehr effektiver Fressfeind von Blattläusen, das ist ja der Marienkäfer. Die kleinen Flieger sind ja, muss man sagen, insgesamt sehr gerne bei uns Menschen gesehen, weil sie auch als Glücksbringer gelten. Warum aber eigentlich Glücksbringer? Da gibt es gleich mehrere Erklärungen und da will ich mal zwei kurz vorstellen. Der einheimische Marienkäfer ist ja der 7-Punkt-Marienkäfer und die Zahl 7, jawohl, das wissen wir, gilt bei uns als Glückszahl. Und die andere Erklärungsvariante lautet, da der Marienkäfer sehr viele Blattläuse verputzt, galt er bei den Landwirten eben aus diesem Grund als Glücksbringer. Er sei ein Geschenk von Maria, der Mutter Gottes, und deshalb heißt er ja auch Marienkäfer. Ja, soweit zum Namen und zum Thema Glück. Also, Lamin, wie effektiv hilft uns so ein Marienkäfer bei einem Befall mit Blattläusen?
Die Marienkäfer sind wirklich extrem nützlich. Also, sowohl die erwachsenen Käfer als auch ihre Larven haben es auf Blattläuse abgesehen. Also eine einzige Larve kann im Laufe ihrer Entwicklung bis zu 600 Blattläuse fressen. Das ist eine enorme Menge und auch der ausgewachsene Käfer frisst nach weiterhin 50 Blattläuse pro Tag. Ja, die Larven sehen ganz besonders aus, also ganz anders auch als der typische Glückskäfer. Sie sind länglich, oft grau oder schwarz mit orangenen Punkten und sehen für viele erstmal unheimlich aus. Aber sie sind absolut harmlos, zumindest für uns. Für Blattläuse sind sie der Schrecken schlechthin. Also der Spitzname Blattlauslöwe kommt demnach nicht von ungefähr.
Also da hatten wir eben die Alligatoren, jetzt die Löwen, Martina.
Es geht wirklich wild zu im Garten. Was kann ich denn dann für Marienkäfer tun, damit sie sich vielleicht in meinem Garten wohlfühlen?
Also wenn du Marienkäfer in deinen Garten locken willst, solltest du auf eine vielfältige Bepflanzung setzen. Also besonders Pflanzen wie die Schafgarbe, Fenchel, Dill oder Ringelblumen ziehen die Marienkäfer quasi magisch an. Auch naturnahe Wiesen, Laubhaufen oder dichte Strukturen, die du im Garten hältst, helfen eben den Tieren, dass sie dort Unterschlupf und Nahrung finden.
Also wir sprechen ja jetzt hier über den einheimischen Marienkäfer. Es gibt ja auch den asiatischen Marienkäfer. Der ist ja hier nicht direkt eingeführt worden. Der ist aus den USA hier rübergekommen, wurde eingesetzt, um ja, Schädlinge in Gewächshäusern den Gar auszumachen. Ist dann ausgebüxt und vermehrt sich jetzt wie sonst was. Und da muss man ein bisschen aufpassen, also wenn man den hat, kann man sich natürlich aufreuen, der frisst noch mehr Blattläuse als der 7-Punkt-Marienkäfer, aber wenn die Blattläuse mal zu Ende sind, dann geht der asiatische Marienkäfer auch an den 7-Punkt-Marienkäfer ran. Also auch da hauen und stechen in der Familie der Marienkäfer. Bei den Florfliegen haben wir ja schon gehört, dass es für die Nützlinge oft ganz schwierig ist, geeignete Plätze zum Überwintern zu finden. Wie ist das bei den Marienkäfern, Lamin?
Ja, bei den Marienkäfern ist das im Endeffekt recht ähnlich. Im Winter suchen sie geschützte, frostfreie Orte. Also haben wir im Endeffekt Orte wie Ritzen in Holz, Laubhaufen oder auch mal den Rollladenkasten. Wenn ihr im Garten ein Plätzchen für den Marienkäfer aufbereiten wollt, dann lasst ihr am besten eine unaufgeräumte Ecke dort oder häuft Laub noch zusätzlich an, dann bleiben sie auch im nächsten Jahr für euch als tatkräftige Helferlein im Garten erhalten.
Oh, ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich habe jetzt erst den Garten aufgeräumt und das Laub zusammengekratzt. Das heißt, ganz unabsichtlich habe ich den Marienkäfern wahrscheinlich einen großen Gefallen getan und ich kann das jetzt gegenüber all meinen Mitbewohnern total gut rechtfertigen.
Ja, so, dann kommen wir zu den nächsten Nützlingen, die uns helfen können im Kampf gegen die Schädlinge. Und das sind die
Schlupfwespen. Und ich muss sagen, ich habe mit Schlupfwespen als Nützlinge schon richtig gute Erfahrungen gemacht, aber nicht im Garten, sondern im Haus, weil Schlupfwespen helfen auch ganz hervorragend gegen Mehlmotten. Aber das ist ein kleiner Exkurs. Gucken wir auf den Garten. Was machen Schlupfwespen im Garten oder auf dem Balkon?
Ja, die Schlupfwespen sind im Garten ganz besondere Nützlinge. Die sind auf viele verschiedene Schädlinge spezialisiert, dabei unter anderem auf Läuse, weiße Fliegen oder auch die Raupen des Kohlweißlings. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, werden sie auch häufig im Haushalt eingesetzt, was ganz praktisch ist, da man die Schlupfwespen gar nicht sieht, weil sie mit etwa nur 0,4 mm sehr klein sind. Demnach fliegen sie auch nicht besonders gut, sondern bewegen sich eher krabbelnd über die Pflanzen auf der Suche nach Wirten. Und für den Menschen sind sie auch völlig harmlos, entgegen ihres Namens.
Für den Haushalt kaufe ich die ja in so kleinen Kärtchen und dann lege ich die einfach in eine Schublade. Mache ich das mit dem Garten auch oder kommen die davon ganz alleine?
Ja, richtig. Also man kann die Schlupfwespen gezielt einsetzen, indem man sie etwa im Gartenfachhandel oder online bestellt. Es gibt Karten mit Eiern oder Puppen, die man im Garten aufhängt, sodass die Tiere dann schlüpfen und aktiv werden. Vor allem in Gewächshäusern oder bei Zimmerpflanzen ist das eben noch eine effektivere Methode, um Schädlinge wie zum Beispiel auch die Trauermücken oder halt eben die Blattläuse in den Griff zu bekommen.
Und wie erledigen die Schlupfwespen ihre Gegner? Also fressen die auf?
Ja, das klingt zunächst etwas brutal, denn die Schlupfwespen legen ihre Eier an die Larven dieser Schädlinge und die geschlüpften Wespenlarven fressen dann den Wirt von innen auf. Das ist sehr makaber, aber auch ebenso effektiv.
Ja, hört sich nicht so gut an.
Ja, aber zugucken muss man ja Gott sei Dank nicht, weil das so klein ist, dass man das Drama einfach nicht sieht.
Und hinterher hat man halt keine Schädlinge. Das ist ja immer das, worum es uns dann am Ende auch ankommt. Und jetzt kommen wir zu Nützlingen, bei denen vielleicht nicht alle von euch gleich ganz begeistert in die Hände klatschen werden. Es geht nämlich um Laufkäfer. Lamin, warum können sich da einige Menschen vielleicht an denen stören?
Ja, das hat ästhetische Gründe, warum man sich an den Laufkäfern stören könnte. Und zwar ist es so, dass die Laufkäfer quasi die stillen Jäger im Garten sind. Und die sehen vielleicht nicht ganz so hübsch aus wie Schmetterlinge oder Marienkäfer. Manche Arten sind schwarz, glänzend und sehen vielleicht auf den ersten Blick etwas unheimlich aus.
Und ich habe gerade mal heimlich nachrecherchiert, diese Laufkäfer. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Unterarten davon. Aber die können relativ klein sein, 1 Millimeter, aber bis 85 Millimeter, also mehr als 8 Zentimeter groß können diese Laufkäfer sein. Da würde ich mich schon auch erschrecken, wenn ich da in meinem Beet rumwerkel und auf einmal krabbelt mir da so ein 8 Zentimeter großer Käfer über die Hand. Aber wahrscheinlich leben die bei uns nicht in dieser Größe, sondern eher so die 1 bis 2 Zentimeter großen Käfer, ne? Die hat man bestimmt schon mal gesehen. Also wenn ihr so einen Käfer im Garten seht, dann hat man, glaube ich, eine Idee davon, dass das ein Laufkäfer sein könnte. Dann lasst ihn in Ruhe, vielleicht setzt ihr ihn einfach irgendwo ins Beet und dann könnt ihr in friedlicher Koexistenz leben.
Ja, wir freuen uns über jeden Käfer, den wir sehen. Und vor allen Dingen, wenn der kaut, was verputzt denn so ein Laufkäfer alles, Lamin?
Ja, was den Laufkäfer im Endeffekt so nützlich macht, ist die Tatsache, dass auch der ein buntes Repertoire an Schädlingen frisst. Und zwar zum einen Schnecken, Raupen, Engerlinge, Blattläuse, aber auch Spinnmilben. Also die Liste ist wirklich lang.
Also auch schon so ein bisschen die größeren Kaliber, ne? Mit Schnecken waren wir letztes Jahr ganz gut geplagt. Das heißt, da können wir uns jetzt sehr, sehr freuen, wenn wir Laufkäfer im Garten haben. Wobei bisher, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, ist es ja sehr trocken gewesen. Vielleicht wird auch die Schneckenplage dieses Jahr ja nicht so groß. Aber Laufkäfer sind trotzdem sehr willkommen.
Ja, und damit wir den Laufkäfer auch möglichst oft bei uns im Garten vielleicht antreffen, wie sieht denn so ein idealer Garten für den kleinen Lauf- oder den großen Laufkäfer aus?
Damit die Laufkäfer sich im Garten wohlfühlen, brauchen sie insbesondere unversiegelte Flächen. Und Laub, Totholz, Steinhaufen oder dichte Bodenvegetation sind ebenso förderlich. Sie sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber in den besprochenen Orten. Und besonders gut helfen tun ihnen auch Käferburgen, also kleine Rückzugsorte mit Holz, Rinde oder Stein. Und dort können sie sich super tagsüber verstecken.
Also Käferburg heißt dann nicht wie Schloss Neuschwanstein, sondern einfach alles so ein bisschen aufeinander stapeln.
Ja, aber oben kann man trotzdem so ein kleines Stöckchen mit Fähnchen da reinstecken.
Ja, das machen wir bei uns auch. Die erste Käferburg, da freuen wir uns drauf. So, Lamin, wir kommen zum nächsten Nützling und das sind die Schwebfliegen. Wie sehen die denn vielleicht anfangs einmal beschrieben von dir überhaupt aus?
Ja, bei den Schwebfliegen spreche ich persönlich immer von einem Verwandlungskünstler, denn im Flug sehen sie aus wie Wespen oder Bienen, aber sie gehören eben zu den Fliegen und sind vollkommen harmlos. Also sie stechen nicht, machen keinen Ärger in dem Sinne und gerade ihre Larven sind für den Garten richtig nützlich. Also eine einzige Larve der Schwebfliegen kann im Laufe ihrer Entwicklung bis zu 400 Blattläuse fressen. Sie zählen damit zu den wichtigsten und natürlichen Gegenspielern von Blattläusen, ähnlich wie Florfliegen oder die Marienkäfer.
Das sind die Dinger, die immer so auf der Stelle fliegen, ne? So ein bisschen kolibrihaft und dann ganz hektisch, wenn man sie aufscheucht, ganz hektisch irgendwo hin zerstäuben.
Ja, aber ich finde die immer total super, wenn die so, ne, ähnlich wie die Wespe, hat ja Lamin gesagt, aber harmlos und da kann ich immer entspannen, wenn ich da zugucke, wenn die so auf der Stelle tanzen. So, der nächste Nützling in unserer Reihe, das ist der Ohrwurm. Wird so 1,5 Zentimeter groß und früher hieß es, da muss man so ein bisschen aufpassen, die kriechen in die Ohren und kneifen dann mit ihren Zangen vorne zu, aber ist natürlich Quatsch, machen die nicht. Was macht den Ohrwurm für uns so wertvoll, Lamin?
Genau, auch bei den Ohrwürmern richtig, so wie du es schon angesprochen hast, ist es eben so, dass sie zu den Nützlingen und nicht, wie oft vermutet, zu den Schädlingen zählen. Die haben eben auch einen großen Appetit auf die Blattläuse, fressen aber insbesondere auch die Eier von Apfelwicklern, Milben oder Gespinstmotten. Darüber hinaus fressen sie auch Pilzgeflechte und sind somit ein Rundumversorger für die Pflanzen und sind als Nützlinge wirklich absolut unentbehrbar.
Das klingt so, als könnte ich meinen Apfelbaum mit den Ohrenkneifern schützen?
Ja, im Sinne der Obstbäume ist es so, dass daher tatsächlich der Ruf des Schädlings kommt, da sie im Garten häufig auch gerne süßes Obst oder zarte Gemüsepflänzchen annagen und deswegen oft verkehrterweise als Schädling wahrgenommen werden.
Aber es ist ja so, dass sich der Ohrwurm ja auch in seinem Ohrwurmhotel sehr wohl fühlt und so ein Ohrwurmhotel sieht ja so aus, das ist so ein umgedrehter Tontopf. Da ist dann Holzwolle reingestopft und dann eine Kordel durch und unten ein Stock an der großen Öffnung. Und dann kann ich dieses Ohrwurmhotel eben an den zum Beispiel Obstbaum dranhängen. Der muss Kontakt haben zum Stamm, damit der Ohrwurm da auch nachts losgehen kann. Der jagt ja nur bei Dunkelheit. Und wenn ich merke, der geht da auch ans Obst, dann nehme ich einfach das ganze Hotel und bringe ein paar Ecken weiter und dann ist mein Obst geschützt. Das würde ich mal so denken.
Aber weiß ich dann, dass es der Ohrwurm war und nicht irgendwas anderes?
Nee, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann es vermuten. Das ist doch so in der Natur, Martina. Wir wissen es nicht immer hundertprozentig. Wir richten uns so ein, dass wir möglichst alles richtig machen. Und ja, es gibt ja auch diese berühmte Zahl, ein Drittel, was ich anbaue, ist für mich, ein Drittel wird nichts oder vergammelt und ein Drittel ist für die anderen Tierchen, die es auch noch gibt. Also daran sollten wir ja auch denken, ne? Die wollen ja auch überleben.
Bonustipp.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die unterschiedlichen Nützlinge gehört, die uns auch gegen die Schädlinge unterstützen können. Aber es gibt auch einige Pflanzen, die eingesetzt werden können und die werden dann auch oft als Opferpflanzen bezeichnet. Klingt auch ein bisschen brutal, weil sie eben in Anführungsstrichen geopfert werden, nämlich den Blattläusen. Also wenn ihr eine Pflanze sucht, die ihr den Blattläusen opfern könnt, dann wäre das zum Beispiel die Kapuzinerkresse. Die wirkt wie so ein Magnet auf Blattläuse. Dann habt ihr die kleinen Sauger zwar im Garten, aber eben vor allem an der Kapuzinerkresse und da können dann ja gesammelt Marienkäfer und die ganzen anderen Nüsslinge draufgehen. Und ich habe das mal ausprobiert. Ich hatte Kapuzinerkresse tatsächlich auf dem Balkon, muss aber sagen, ich habe sie ein bisschen an die falsche Stelle gepflanzt, nämlich genau da, wo mein Stühlchen stand. Sprich, ich saß die ganze Zeit zwischen den Blattläusen. Also Obacht, es wirkt. Aber guckt, wo ihr es hinpflanzt.
Jawohl, und es gibt auch noch andere Lebewesen, die wir im Garten ansiedeln sollten oder dafür sorgen sollten, dass die sich da wohlfühlen. Das sind die Gartenvögel und da gilt es ja auch gerade jetzt noch, einen Nistkasten vielleicht aufzuhängen, damit vielleicht Meisen sich da einrichten, sich das ganz gemütlich machen, Eier legen, für Nachwuchs sorgen. Und was machen die dann, Lamin?
Ja genau, die sind einerseits nicht nur schön anzusehen, aber eben auch schön anzuhören. Sie sind ebenfalls ausgesprochen nützlich, so wie du es im Endeffekt schon angedeutet hast. Besonders die Meisen leisten hier ganze Arbeit. Also ein Meisenpaar kann während der Brutzeit im Frühjahr und Sommer bis zu 10.000 Insekten, Raupen und andere kleine Tierchen an seine Jungen verfüttern. Da kommen eine Menge Blattläuse, Spinnen und Schmetterlingsraupen zusammen, die vielleicht sonst an unseren Pflanzen knabbern würden. Ja, um die Vögel im Garten zu locken, ist es eben wichtig, wie du bereits gesagt hast, Nistmöglichkeiten anzubieten. Das geht eben ganz einfach mit Nistkästen, die man am besten wind- und regengeschützt aufhängt. Idealerweise bereits im Spätherbst oder im Winter, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät ist, aber fürs nächste Jahr kann man ja nach wie vor diesen Tipp mitnehmen. Ja, und damit die Tiere eben im Frühling schon den Brutplatz erkennen und den eben beziehen können, ist das sehr förderlich. Ja, und zusätzlich hilft es eben auch noch, wenn wir heimische Sträucher und Bäume pflanzen, die Nahrung und Deckung bieten. Und ja, zusätzlich eignet sich es auch, ein Vogelbad bzw. eine Trinkstelle für den Garten aufzustellen. Das macht das Ganze für die Vögel noch attraktiver.
Gerade jetzt wahrscheinlich, in diesen Wochen, wo es ja kaum regnet, also da brauchen die Gartenvögel und auch die anderen Insekten schon eine Möglichkeit, um Wasser aufnehmen zu können.
Obacht, haben wir auch schon öfter was dazu gemacht, wenn ich das aufstelle. Gerade für die Insekten muss man ein kleines Steinchen oder irgendwas da reinlegen, damit die Insekten nicht ertrinken, während sie trinken wollen.
So ist das. Und wie es der Zufall will, haben wir hier so eine Insektentränke. Hier ist nämlich eine Schale.
Das ist lustig. Ich habe gedacht, da hat einfach jemand was auf dem Teller vergessen. Aber es war eine Insektentränke. Jetzt erkenne ich es auch.
Ja, eine Schale mit einem Stein drin. Ja, den Zweig, können wir den wegmachen, Lamin? Soll der da drin bleiben oder ist er nur zufällig da reingefallen?
Der ist tatsächlich zufällig da reingefallen, aber auch der kann natürlich als Element dienen und nützlich für die Insekten sein, dass sie eben dort landen können und nicht ertrinken.
Okay, dann lassen wir den da drin und bevor wir gehen, füllen wir Wasser rein. Versprochen. So, die Gartenvögel haben wir. Und dann gibt es noch einen Vierbeiner mit ganz vielen Stacheln, nämlich den Igel. Der ist ja eigentlich auch gerne gesehen in den Gärten, weil er eben vor allen Dingen auch Schnecken und Insekten frisst. Also, wie kriege ich denn den Igel in meinen Garten rein?
Ja, damit sich ein Igel im Garten wohlfühlt und eben auch dort bleibt und uns als Nützling dient, ist es sinnvoll, dass er eben Zugang auch zu mehreren Gärten hat, wenn das möglich ist. Dass er eben Unterschlupf in Form von Laub, Reisig oder Totholzhaufen in diesen Gärten vorfindet. Natürlich ist es dann zusätzlich noch super, wenn er möglichst wenig Störung erleidet. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema der Mähroboter, dass insbesondere die auch sehr gefährlich für die Igel sein können und da ja zu beachten ist, dass man die Tiere berücksichtigt. Dann ist noch ein weiterer Irrglaube, der ganz weit verbreitet ist, und zwar, dass Igel mit Milch gefüttert werden. Das ist absolut falsch, denn das schadet den Tieren eher, sie vertragen die Milch nicht. Und ja, wer sie wirklich unterstützen will, sollte eher wilde Ecken und Trinkstellen für die Tiere bereitstellen, also Wasserstellen.
Wilde Ecken, Martina, also wieder nichts aufräumen, einfach zusammenschieben und liegen lassen.
Kommt mir sehr entgegen. Würde ich mich nie gegen wehren, gegen diesen Tipp.
Ja, wir haben die Schnecken ja gerade schon angesprochen und Martina hat es ja auch schon gesagt, gerade die Nacktschnecken waren im vergangenen Jahr echt eine totale Plage. Da haben wir auch eine eigene Folge gemacht und den Hinweis darauf findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt hier zu dir, Lamin, was könnten wir denn sonst noch gegen Schnecken vielleicht machen? Gibt es auch noch Nützlinge, außer vielleicht Laufenten, die gegen die Schnecken eingesetzt werden können?
Ja, genau. Zum Thema Nacktschnecken hat meine Kollegin René Gerber ja schon einiges bei dem letzten Mal erzählt. Und darüber hinaus, neben all der ratsamen Tipps, die es da eben schon gab, ist es so, dass einige Nützlinge auch beim Dezimieren der Schneckeneier helfen können. Also dazu gehören unter anderem Laufkäfer, die schon erwähnt wurden, aber auch Glühwürmchenlarven oder sogar Kröten und Vögel. Also besonders wichtig ist es eben, den Garten auch wieder strukturreich und naturbelassen zu gestalten. Dadurch fördert man eben die Artenvielfalt und ja, gibt all den Nützlingen den Lebensraum und eben die Möglichkeit, gegen die Nacktschnecken und die Eier vorzugehen.
Garten besser wissen.
Ja, wir sprechen in dieser Folge von im grünen Bereich ja über Schädlinge und was gegen die mit Hilfe von Nützlingen alles unternommen werden kann. Und vielleicht habt ihr im Garten oder im Kübel auf dem Balkon ja ein Gehölz, an dem die Blätter angeknabbert sind. Und zwar sieht das dann so aus wie so eine kleine Bucht, die vom Rand her in das Blatt da so reingefressen worden ist. Und wenn das so sein sollte, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Dickmaulrüssler, so heißt er tatsächlich, nachts zugeschlagen hat. Das ist so ein Käfer, der wirklich sehr schwer zu fangen ist, weil er eben nur in der Dunkelheit unterwegs ist. Und wenn euch dann jemand sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, so ein bisschen angeknabberte Blätter, dann ist das tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Denn wo der Dickmaulrüssler aktiv ist, da sind auch die Larven dieses Käfers, zum Beispiel in der Kübelerde. Und die wiederum ernähren sich von den kleinen Feinwurzeln des Gehölzes und die können dann der Pflanze enorm schaden, wenn sie eben diese Feinwurzeln auffressen. Also sollten die Larven schon bekämpft werden, und zwar mit Nematoden. Das sind mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die in das Gießwasser reinkommen. Und wenn ihr die Pflanze gießt, dann flutschen die Nematoden mit in die Kübelerde und erledigen die Larven des Dickmaulrüsslers.
Wie groß ist dieser Dickmaulrüssler? Das klingt ja nach einem ordentlichen Oschi.
Also ich habe ja selbst noch keinen gesehen, aber ich glaube, der ist so 1,5 Zentimeter groß. Also nichts im Vergleich zum Laufkäfer, zu der 8,5 Zentimeter Variante.
Und die Larven?
Ja, die Larven sind natürlich bedeutend kleiner und vielleicht könnten wir noch mal drauf gucken, wie bekämpfen denn die Fadenwürmer eigentlich diese Larven? Die Fadenwürmer, ist wieder ein bisschen unappetitlich, die kriechen da richtig rein in diese Larven und vergiften die dann von innen, die setzen Bakterien frei. Und was auch wichtig ist, diese Nematoden sollten nicht bei strahlendem Sonnenschein eingesetzt werden, denn die sind wirklich so klein und UV-Strahlen vertragen die nicht so gut. Und sie sollten auch nicht mit großem Schwung auf die Kübelerde gebracht werden. Das könnte sie dann auch schon dahin raffen. Also eher bei Einsetzen der Dunkelheit und ganz zärtlich das Wasser mit der Gießkanne an den Kübel bringen.
Im Vollmond. Genau, wir haben jetzt ja auch ganz viel darüber gesprochen, wie ich diese Nützlinge in meinen Garten locken kann, damit sie mich unterstützen. Aber wenn mir das nicht gelingt oder ich habe es ganz fürchterlich dringend und keine Ruhe, also wie ich vielleicht, darauf zu warten, dass die von alleine in meinen Garten kommen, weil ich jetzt bestimmte Pflanzen angepflanzt habe für sie. Ich weiß ja, dass ich diese Schlupfwespen beispielsweise kaufen kann. Kann ich die anderen Nützlinge auch im allergrößten Notfall kaufen?
Ja, also man kann einige Larven der Nützlinge zum Beispiel online bestellen. Also da gibt es beispielsweise die Marienkäferlarven oder auch die Florfliegenlarven. Bei dem Kauf ist es aber wichtig, darauf zu achten, dass alles 100% giftfrei und ökologisch vertretbar ist.
Ja Mensch, da haben wir ja jetzt im NDR-Garten-Podcast im grünen Bereich ganz viel über Nützlinge erfahren. Erstmal herzlichen Dank dafür an dich, an Lamin Nefati vom NABU in Hannover.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart und es hat mich sehr gefreut, mit euch über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Das war's dann auch schon fast für heute mit dem im grünen Bereich-Team aus Niedersachsen, nämlich mit Martina und Ralf. Und wie immer gilt, schreibt uns gerne, wenn ihr Gartenfragen habt. Die Adresse lautet garten@ndr.de. Und ganz klar, wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert. Und in der nächsten Folge hört ihr dann wieder das Team Schleswig-Holstein, Samia und Thomas.
Moinsen nach Hannover. In der nächsten Folge widmen Thomas und ich uns der Visitenkarte eines jeden Hauses. Na, ihr könnt mal schätzen, richtig. dem Vorgarten. Wenn es ganz schlimm ist, ist der verdichtet, voll Schotter oder zubetoniert. Aber das wollen wir nicht und deshalb geben wir Tipps, wie er schön für Pflanzen, Tiere und somit ja auch irgendwie für uns wird.
Und die Folge, die findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann hier. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wir haben heute ganz viel über die vielen Nützlinge im Garten gesprochen und einige kennengelernt. Und wenn ihr euch auch für andere Tiere interessiert, dann ist der Podcast Elefant, Tiger und Co. doch vielleicht was für euch. In dem Podcast, da begleitet Zoo-Reporter Dirk Henze die Menschen, die jeden Tag im Zoo Leipzig mit den faszinierendsten Tieren arbeiten. Dabei geht es nicht nur um niedliche Erdmännchen oder die fleißigen Blattschneiderameisen. Es geht nämlich auch um Wildschweine und um schüchterne Krokodile. Und es kommen echte Tierpfleger zu Wort, die Rede und Antwort stehen. Kein trockenes Fachgespräch, sondern ein neugieriger Plausch voller Leidenschaft und spannender Einblicke hinter die Kulissen. Elefant, Tiger und Co., der Podcast, alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Hört doch auch mal rein. So, und wie immer wünschen wir euch jetzt am Ende ganz viel Spaß beim Buddeln.